Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören auf ein Wort Gottes aus dem Propheten Micha. Das ist das Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf und führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge, wie der Herr rechten will, und merkt auf ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk? Womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt Mose, Aaron und Miriam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Womit soll ich mich vor dem Herrn beugen? Womit soll ich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. O lebendiger Gott, schenke du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal bei einem Prozess teilnehmen musste, ganz egal auf welcher Seite. Das ist ja so eine ganz besondere Situation, nicht wahr? Man ist gespannt, wie geht es denn jetzt aus und was passiert hier? Genau das ist die Situation, von der Bibeltext hier redet. Hier ist eine Gerichtsverhandlung, eine rechtliche Auseinandersetzung. Auf Gottes Seite wird der Prophet losgeschickt. Mache dich auf, sagt Gott zu ihm, und führe deine Sache vor den Bergen. Nanu, vor den Bergen? Lass vor den Hügeln deine Stimme hören. Was ist denn das? Natürlich will Gott nicht die Berge anreden, sondern er begegnet uns ja in diesem brennenden Dornbusch. Er will, dass wir darauf hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Berge und Hügel, für unser menschliches Auge die Symbolik für das, was Bestand hat. So ein Berg lässt sich nicht schnell aus der Fassung bringen. Der steht da, ob es Eigermönch und Jungfrau ist oder Sie kennen Ihre Berge hier in Ihrem schönen Land noch besser. Die stehen da und sprechen für sich. Und wenn wir an die Berge denken, an die Hügel, dann denken wir an die Zeit nach der Sintflut, wo Gott mit dieser Erde, mit Bergen und Hügeln und allem einen Bund schließt und sagt, ich gewähre euch, dass diese Grundordnung bestehen bleibt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Sie kennen diese Aussage. Wir haben also den lebendigen Gott hier, der die Eckdaten der Menschheit und der Erde garantiert. Die bilden sozusagen die Szenerie, den äußeren Rahmen für das, was jetzt geschieht. Und da merken wir gleich eins, wenn Gott sein Volk anredet, geschieht das nicht in einer esoterischen Hinterstube. Er sagt was und keiner bekommt es mit. Nur ein paar Auserwählte, sondern in aller Öffentlichkeit. Mit wem will Gott sich unterhalten? Jetzt wird zunächst einmal eine Klageschrift vorgelegt. Ja, Sie kennen das. Zunächst die Anklagedarlegung. Aber wer jetzt erwartet, dass Gott eine lange Liste aufzählt, das und das und das und das, der wird enttäuscht. Denn jetzt, wo wir eigentlich sagen sollten, bitte, jetzt kommt die Andeutung dessen, was schiefgelaufen ist, da tut Gott etwas Unglaubliches. Er kommt herunter und setzt sich selbst auf die Anklagebank und sagt, was habe ich dir getan, mein Volk? Womit habe ich dich beschwert? Man könnte auch sagen, überfordert. Gott macht sich hinterfragbar. Er setzt sich den Aussagen seines Volkes aus und sagt, bitte, komm doch mal zur Sprache. Sag doch mal, was du auf dem Herzen hast. Habe ich dich überfordert? Habe ich dich beschwert? Das ist so eine Wendung in dieser Verhandlung, die mich zum Stolpern bringt. Nicht Israel sitzt im ersten Moment hier auf der Anklagebank, sondern Gott setzt sich hin und lässt sich ansprechen. Liebe Brüder und Schwestern, mit diesem Gott haben wir zu tun. Er ist der hohe Gott, so heißt es im Predigtext. Und er ist auch der Gott, der ganz herunterkommt in unsere Welt. Er kommt herunter in unsere Welt, indem sein Sohn Jesus auf diese Erde kommt und sich hinterfragbar, anklagbar macht, indem wir auf ihn hören können. Und jetzt kommt direkt die Herausforderung, sage doch gegen mich aus. Ja, was hast du gegen mich? Habe ich etwas gegen Gott? Ja, jetzt kommt gleich das schlechte Gewissen, das darf ich nicht, habe ich im Konfirmandenunterricht oder sonst wo gelernt und doch rumort etwas im Herzen. Kennen Sie solche Situationen? Und der lebendige Gott sagt, sprich das doch mal mir gegenüber aus. Was rumort denn in deinem Herzen? Eine dauernde Last, die dich mürbe macht? Israel musste dreimal im Jahr oder sollte dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern, zu den Festen. Ist das die Überforderung? Die Gebete, die Opfer, die Lobgesänge im Tempel. Wer überfordert wen? Könnte es sein, dass wenn ich erst einmal mir alles von der Seele geredet habe und in Klammern gesagt, Gott hält das sehr wohl aus. Gott hält das aus. Wenn ich mir einfach mal alles von der Seele geredet habe, kann es sein, dass plötzlich die Einsicht emporsteigt, bin ich es vielleicht selbst, der mich selbst überfordert? Mit meinen eigenen, eigengemachten, perfekten Ansprüchen? Sind wir es vielleicht, die unseren Ehepartner, die Kinder, Angehörige umgestalten wollen nach unserem Bild? Sind es die heimlichen Götter vielleicht, die uns die Kraft rauben, die großen Energiefresser, dass uns Gott plötzlich so fremd geworden ist und das Gebet ist nur noch eine klappernde Mühle am rauschenden Bach? Ich nehme an, wir wissen alle anteilig so oder so, wovon der Prophet redet. Und da lädt er uns ein, auch uns jetzt doch mal in diese Arena einzusteigen und mit dem lebendigen Gott zu reden. Auch ihm das zu sagen, was uns Mühe macht, wo unser Herz nicht drüber hinwegkommt. Gott hält das aus. Sage es mir. Was habe ich dir getan? Es ist unglaublich, dass Gott sich dieser Frage aussetzt. Ja, er kann es. Er macht sich so klein, kommt so herunter, uns nahe. Da kommt kein Blitz und Donner, sondern da kommt der sagt, sag mir doch mal, was du auf dem Herzen hast. Und nun nimmt diese Verhandlung wieder eine ganz eigene Wendung. Das ist die zweite Überraschung. Also die erste Überraschung ist, Gott kommt her und setzt sich auf die Anklagebank. Die zweite Überraschung besteht darin, dass Gott so ein paar Eckdaten erzählt für unsere Erinnerung. Ich habe dich doch aus der Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft erlöst. Meine Güte, was hat sich Gott da nicht alles einfallen lassen, bis er den Mose endlich auf die Spur gebracht hatte. Ja, Mose, der sagte, sende, wen du senden willst, Klammer auf, aber mich nicht, Klammer zu. Was hat sich Gott nicht alles einfallen lassen? Den unwilligen Mose überwunden. Diese Rückschläge vor dem Pharao, und Sie kennen die Geschichte und gehen Sie doch selber mal nach. Wie viel Spannung ist da? Und dann dieses Volk zu leiten, das notorisch nölt. Nörgelt, heißt das auf Deutsch. Die Versorgung mit Wasser und mit Manna und was nicht alles. Also die Arbeit des Mose, das wäre jetzt nicht unbedingt meine bewährte Tätigkeit gewesen. Und dann hat sich das Schilfmeer geteilt. Und liebe Gemeinde, ob das Schilfmeer sich geteilt hat, das kann der Spaten des Archäologen nicht ausgraben. Das kann er auch nicht zuschütten. Gottes Taten in der Geschichte erfahren wir, was wirklich und wahr geschehen ist, das sagt uns das Wort Gottes. Und nun werden noch kurz drei Namen genannt: Mose, Aaron und Miriam. Und das heißt, ich habe euch auch immer wieder zur rechten Zeit Menschen gegeben, die begabt waren, die euch dienen konnten, die euch weitergeholfen haben. Mose, der Leiter des Volkes, Aaron, verantwortlich für das Priestertum, für den Gottesdienst. Miriam, die Prophetin. Und doch, wenn wir ehrlich sind, die hatten alle drei ihre Macken. Ja, Mose hat mal kurz einen ägyptischen Aufseher, verzeihen Sie, ins Jenseits befördert, weil er Gerechtigkeit sorgen wollte. Aaron kam auf die glorreiche Idee, man könnte Gott in einem Fruchtbarkeitssymbol, einem Stier abbilden, da hat man ihn doch in der Nähe. Und Miriam macht Zoff, ist neidisch gegen ihren Bruder. Warum? Weil er eine ausländische Frau geheiratet hat, Zippora, zu Deutsch das Vögelchen. Also es gab Familienstreit. Es sind alles reale, lebendige Menschen, keine gemalten Heiligen auf Goldgrund. Und alle mussten auch irgendwo mal wieder zurückrudern und sagen, oh weh. Machen wir uns vielleicht selbst mit unseren Ansprüchen der Perfektion oder andere das Leben schwer? Der Hebräerbrief sagt, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Nicht dem, was vielleicht auch schiefgelaufen ist. Ja, und dann wird wieder ein Name erwähnt, Balak, der Moabiterkönig. Sie erinnern sich, der engagiert einen Star-Magier, Bileam. Und wer meint, das ist alles nur Theaterdonner, der weiß nicht, wovon er redet. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Hier wird hinter den Kulissen gekämpft, aber mit harten Bandagen. Ja, was hat denn Bileam, dieser schräge Vogel, gesagt? Sorry, ich kann Israel nicht verfluchen, es ist gesegnet. Damit ist sein Honorar gestorben. Gegen Gottes Segen hilft auch keine Magie. Liebe Gemeinde, liebe Bruder, liebe Schwester, in Christus hat uns Gott gesegnet. Und er hat fest in die Erde gerammt. Diesen Segen nimmt er nicht zurück. Diesen Segen, der bleibt. Und wenn wir diesem Christus weit nachfolgen, mit allen Macken, die auch wir haben, bleiben wir auf der Spur des Segens. Also diese kurzen Stichworte erinnern immer an ganze große Erzählungen und Wirklichkeiten. Ja, und dann werden zum Schluss noch zwei Ortsnamen erwähnt. Schittim. Das ist am Ostufer des Jordan gewesen, die letzte Station, als sie vom Osten, vom heutigen Jordanien würde man sagen, herkamen, bevor sie das Land Kanaan erreichten. Und das ist in der Erinnerung Israels mit einem bitteren Nachgeschmack verbunden. Denn Bileam wollte immer noch zu seinem Geld kommen, Und er hat Balak gesagt, du kannst das Volk Gottes nicht überwinden. Mit Fluchen, das geht nicht, aber du kannst es verführen. Und da gab er ihnen einen ganz perfiden Rat. Ladet doch die Israeliten und ihre Frauen zu euren Opferfesten ein, die durchwegs auch mit religiöser Prostitution verbunden waren. Und das hat geklappt. Also Schittim, das ist so eine Erinnerung, wo man nicht gerne dran denkt. Bileam hat es getan, um hier das Honorar noch einzustreichen. Hat er vielleicht auch bekommen, ist aber kurze Zeit später durch einen Feldzug der Israeliten ums Leben gekommen. Bileam, es wird einem immer so ein bisschen heiß und kalt, wenn man an diese schillernde Figur denkt. Ja, Israel ist also kein Volk der vollendeten Heiligen, sondern Menschen versuchlich wie du und ich. Wir sitzen in einem Boot. Und dann wird noch Gilgal als letztes genannt, das ist die erste Siedlung im Kanaan, im Westen. Da wird an der Generation die Beschneidung vollzogen, das Bundeszeichen, das in Jahrzehnten außer Mode gekommen und vergessen worden war. Also wenn wir uns das vor Augen halten, merken wir, mit diesen Leuten, mit dieser Gemeinde ist nicht unbedingt ein Staat zu machen. Aber die redet, holt Gott zu sich und redet ihnen zu Herzen. Das sind nur wenige Pinselstriche, damit sie merken, Gott hat uns doch etwas Gutes getan. Liebe Gemeinde, das Kirchenjahr ist zu Ende, das Alte, das Neue hat begonnen und bald endet auch unser Kalenderjahr. Vielleicht ist es eine gute Sitte, in einer stillen Stunde mal an Namen, Orte, Ereignisse in 2018 zurückzudenken. Manche Ereignisse, an die ich mich nur sehr ungern erinnere, und manche Ereignisse, wo ich Gottes Gnade und Hilfe erfahren habe. Unser Leben ist ja immer bunt gemischt. Und diese Worte, diese Anrede Gottes durch den Propheten, die haben irgendwie eingeschlagen. Und jetzt hören wir, wie einer aus dem Volk stellvertretend für das ganze Volk fragt, ja und nun, was ist denn nun Gottes Wille für unser Leben? Und nun denkt er sich alles mal durch und geht dabei bis an die Grenzen der Haftreibung. Womit soll ich mich dem Herrn nahen und mich ihm beugen vor dem hohen Gott? Ja, es ist der hohe Gott. Wir sind Menschen. Das ist der feine Unterschied. Wir tun manchmal so, als wären wir Gott. Und dabei sind wir nicht einmal Göttchen. Drei Wege überlegt dieser Beter und die sind auch wieder symptomatisch. Soll ich ihm mit Brandopfern und einjährigen Kälbern nahen? Also den normalen Opferkultus fortführen. Gebet, Danksagung, Lobpreis, Opfer und so weiter. Aber das läuft ja alles wie geschmiert. Wenn Sie Micha lesen, Jesaja, das läuft wie es war am Anfang, jetzt und immer da. Gar kein Problem. Aber was nützt alles Opfern, wenn das Herz meilenweit von Gott entfernt ist? Wenn ich merke, da hat sich eine Entfremdung hineingeschlichen. Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, also männliche Schafe, an Bächen, an Strömen von Öl? Also sollen wir den Opferdienst nicht kleckern, sondern klotzen. Es gab in der Geschichte Israels ein Ereignis, das war die Einweihung des Tempels unter Salomo. Da ging es wirklich in Tausenden zur Sache, die Opfer. Wenn schon, denn schon. Müssen wir das also jedes Jahr wiederholen? Noch mehr Dienst für Jesus, noch mehr Lobpreis, noch mehr Einsatz und so weiter. Und jetzt der letzte Gedanke, die letzte Frage. Soll ich meinen Erstgeborenen, mein eigenes Kind für meine Übertretung geben? Ja, da kommt ihm doch die Frage hoch, für meine Übertretung, wenn ich Sühne brauche, was ist denn das Angemessene, um Gott gnädig zu stimmen? Soll ich vielleicht mein eigenes Kind geben? Also man hält den Atem an, wenn man das liest. Das Kostbarste, was ich habe. mehr opfern, gigantisch opfern, das kostbarste opfern. Und alle diese Wege bleiben im Dunstkreis unserer menschlichen Religion, die uns tief im Herzen steckt. Wie kann ich Gott gnädig machen? Nein, wir müssen Gott nicht etwas bringen. Der Leiter und Gründer unseres Werkes in Krelingen, Heinrich Kemner, war alt und lag im Sterben. Ein Mitarbeiter, Gerhard Reul, hat ihn besucht und sie haben sich noch so wenige Tage vor seinem Ende, vor seinem Heimgang unterhalten. Und er stellt ihm die Frage: Gerhard, reicht's denn? Das ist doch die Uranfechtung. Nun habe ich doch mein Leben für den Herrn eingesetzt. Reicht's denn? Und Gerhard Reul sagt zu ihm: Heinrich, nein, es reicht nicht. Denn all das, was wir tun, hat doch auch die Färbung unserer Art an sich. Diese gemischte Bilanz, die wir alle gut kennen. Aber dann sagte er ihm: Du, was Jesus getan hat, das reicht. Das reicht für dich. Und das brachte ihn wieder aus dieser Uranfechtung zum Frieden. Gott gibt durch den Propheten auch uns selbst die Antwort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Dieser Satz ganz nebenbei steht völlig im Gegenwind unserer Zeit. Denn unsere postmoderne Beliebigkeit sagt, jeder Mensch muss selber wissen, was gut ist. Und hier das Prophetenwort, was gut ist, muss dir gesagt werden. Aber du hast es doch gehört. Drei kurze Dinge. Gottes Wort halten. Dass wir die Begegnung suchen mit dem Gott, dem lebendigen Gott, der im brennenden Dornbusch uns begegnet. Das ist der brennende Dornbusch. Vielleicht sind auch manche Worte Ihnen unansehnlich und spitz wie das Wüstengewächs. Aber dass dadurch der lebendige Gott zu uns reden kann, in unsere Situation hineinkommt. Gottes Wort halten, Liebe üben, gemeint ist die Treue lieben. Ja, wie geht denn das? Das Evangelium spricht vom Vergeben. Wir haben im Vaterunser gebetet, beziehungsweise werden es noch tun, im Vaterunser: Vergib mir meine Schuld, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Hier geht es ja auch um Realitäten. Liebe üben, die Treue lieben. Das ist keine menschliche Eigenschaft, die ich von Geburt an mitbekommen habe. Keiner. Aber der lebendige Gott kommt herunter, er kommt uns so nahe und setzt uns wieder auf diese Spur. Und dann ganz schlicht das Letzte: demütig sein vor deinem Gott. Wörtlich übersetzt heißt das aufmerksam mitgehen. Also nicht Gott immer vorauslaufen und schon wissen, was er tun und lassen wird, sondern hinterherlaufen, nachfolgen. Nicht schlendern, sondern mitgehen. Herr, was ist dran? Was ist dir wichtig? Willst du uns beteiligen? Liebe Gemeinde, wir müssen Gott nicht durch unsere Opfer gnädig stimmen. Er ist es schon. In diesen Worten leuchtet doch das Evangelium auf, ohne dass Micha den Namen kennt, der damit verbunden ist. Der hohe Gott ist gnädig. Gott war in Christus und versöhnte die Welt. Und darum dürfen wir unsere Herzen vor dem hohen Gott ausschütten und dabei auch unsere Worte nicht einer Zensur unterziehen, sondern das, was wir wirklich auf dem Herzen haben, unsere Sorgen, die Lasten. Der hohe Gott empfängt uns mit offenen Armen. Er kommt herunter in Christus. Steig herunter vom hohen Ross, falls du darauf sitzt, und beuge dich vor dem hohen Gott. Also, mehr leisten? Mehr geben? Nein. Hören auf den Gott, der redet. Und dieser lebendige Gott lädt uns ja nachher an seinen Tisch. Nicht wir veranstalten ein heroisches Opfer. Er lädt uns an seinen Tisch und sagt: Bist du hungrig? Komm her. Bist du durstig? Komm. Lass deine Lasten dort und nenne sie mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.